Das Hauptproblem aus meiner Sicht ist natürlich, wer kontrolliert die Plattformen? Also die Plattformen, die ja angeblich nur die Bühne zur Verfügung stellen für den Content, für die Inhalte, die verdienen ganz viel Geld daran, dass wir eben sehr freizügig unsere Daten auf Instagram, Google, YouTube, wo auch immer hinterlassen und machen da ganz viel, vor allem ganz viel Geld damit.
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Herzlich willkommen, Herr Schicher. Schön, dass wir Sie heute hier in unserem Gespräch haben. Wir wollen heute vor allem über das Thema Bildethik sprechen. Und gerade gestern, vielleicht können wir damit anfangen, gab es ja einen Fußballspieler, der umgefallen ist und die Kameras haben zum Teil draufgehalten, ZDF hat abgeschaltet. Wie bewertet man so eine Situation erstmal als Mensch und dann aber eben auch vielleicht mit dieser Brille der Bildethik?
Ja, das ist genau das Problem, dass man so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit ist als Medienethiker. Man ist ja Fußballfan, Rezipient und Betrachter, ganz harmlos wie jeder andere auch. Aber man sieht das natürlich tatsächlich so ein bisschen durch die normative Brille. Also was ist davon zu halten, wenn Bilder von Opfern gezeigt werden? Und das ist ja tatsächlich eines der spannendsten Felder der Bildethik insgesamt. Da geht es um Opfer von Verkehrsunfällen, Bilder von Verstorbenen, Bilder in Situationen, wo Menschen einfach nicht aufgenommen werden möchten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der betroffene Fußballspieler großen Wert darauf legt, dass diese Bilder tatsächlich dann weltweit gezeigt werden. Interessant war ja die Reaktion der Mitspieler, die sich ja quasi so ein bisschen um ihn rumgestellt haben, um ihn auch zu schützen. Und gleichzeitig wurden aber auch diese Eindrücke wieder gezeigt, die da doch emotional fix und fertig waren. Und ich würde tatsächlich da in solchen Fällen immer dafür plädieren, möglichst schnell wegzugehen, nicht draufzuhalten. Also weder die Emotionen der eigenen Mitspieler, auch nicht die Emotionen der Fans im Stadion, die sich zwar in einem öffentlichen Raum bewegen, die aber teilweise auch fix und fertig waren, bis hin zu den Emotionen der Freundin des Spielers. Also das Ganze ging ja dann sukzessive weiter. Das sind alles Dinge, über die man berichten muss. Das ist ein öffentliches Ereignis, überhaupt keine Frage. Aber das sollte nicht in Bildern festgehalten werden, weil diese Bilder natürlich ewig weiter transportiert werden und eben auch die Angehörigen des Fußballspielers, die Freundin, gegebenenfalls auch Kinder ständig damit konfrontiert werden. Also da ist aus meiner Sicht Zurückhaltung gefragt und das wurde, wie Sie schon gesagt haben, sehr unterschiedlich gehandhabt.
Sie haben ja jetzt gerade ein Buch zu dem Thema eben Bildethik veröffentlicht. Worum geht es da und wie hat sich Ihre persönliche Wahrnehmung dieses Themas geändert durch das Arbeiten an diesem Buch?
Ja, also zunächst versucht man ja immer so eine Art Forschungslücke zu schließen, wie das immer so ein bisschen vollmundig heißt, was natürlich Quatsch ist, weil ich mich natürlich auf das beziehe, was da war und auch in anderen Büchern, Publikationen, Aufsätzen, Statements schon publiziert worden ist. Also es ist ein Einführungsband, es ist jetzt keine großartig theoretische Abhandlung, die auf höchstem akademischen Niveau jetzt ganz was Neues oder einen neuen Theoriebezug bieten soll, sondern ich habe tatsächlich gemerkt, dass es neben dem Band von Stefan Leifer zum Thema Bildethik, den er vor Jahren herausgegeben hat, zu dem Thema zumindest komprimiert, konzentriert relativ wenig gibt. Und da dachte ich mir, ich versuche das mal zusammenzufassen und ich habe bei UVK, UTB vor 2 Jahren schon die Möglichkeit gehabt, ein Medienethikband zu machen, auch so ein Grundlagen-Einführungsband. Und mich haben Bilder natürlich immer stark interessiert. Eins meiner Spezialgebiete war immer der Bereich Bildbearbeitung, Bildmanipulation. Den habe ich strategisch immer genutzt, wenn ich irgendwelche Einführungsvorlesungen oder Bewerbungsvorspräche. Also es war immer ein sehr dankbares Thema. Ich habe mich da so ein bisschen konzentriert auf Bildbearbeitung im historischen Wandel, also wirklich von Stalins Retuschen bis aktuell digitale Bildbearbeitung heute, die auch an der Uni Erlangen unter anderem erforscht wird. Und da habe ich mir gedacht, also neben diesem Bereich Bildbearbeitung, Bildmanipulation, Retusche, Morphing, was es da alles gibt, wäre es einfach spannend, sich genau diese ethischen Fragen zu stellen, auf die Sie mich schon angesprochen haben. Wann sind Bilder angemessen, moralisch angemessen? Was sollte gezeigt werden? Gibt es Unterschiede zwischen Prominenten und Nicht-Prominenten? Wie ist das Verhältnis zwischen öffentlicher Relevanz und Persönlichkeitsschutz und ähnlichen Dingen mehr? Wichtig war mir aber auch zum Beispiel, sich Gedanken zu machen, ja, wer trägt eigentlich Verantwortung für Bilder? Ist es der einzelne Fotograf, die einzelne Fotografin? Ist es die Redaktion? Sind wir nicht auch alle verantwortlich, die wir uns solche Bilder angucken? Sollte man nicht einfach selber wegschalten oder zumindest darauf reagieren, wenn Bilder von Betroffenen, Verstorbenen, von Amokläufern, von Opfern von Amokläufen, Kriegsberichterstattung ist ein wichtiges Thema. Wie ist das mit Opferbildern? Kann man da sagen, da muss die Öffentlichkeit informiert werden? Natürlich kann man das sagen, aber müssen dafür Bilder von Menschen gezeigt werden, wo das Gesicht zu erkennen ist? Kann man das nicht verpixeln? Kann man das nicht anders lösen? Denken Sie an das Bild von Aylan Kurdi, dem kleinen Jungen am Stand von Bodrum, also ein Bild, was durch alle Medien ging, aber in der Regel eben wurde dieser Junge von hinten gezeigt, und wenn das Gesicht gezeigt wurde, wurde es so verfremdet, dass man das Gesicht nicht identifizieren konnte. Das waren alles so Themen und Dinge, die mich da interessiert haben und mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen zu sortieren, zusammenzuschreiben, und so ist das Buch draus geworden.
Sie haben ja angefangen mit Dokumentar- und Kunstfotografie, also das ist einer der Bereiche. Was erzählen uns denn Bilder von Robert Capa oder Helmut Newton über die Veränderung eben von ethischem Verständnis? Also gibt es da etwas, was Sie beobachtet haben, was Sie an diesem konkreten Beispiel uns erläutern können?
Naja, also zunächst verfolgen Künstlerinnen und Künstler, also auch Fotografinnen und Fotografen, natürlich erstmal den durchaus legitimen Anspruch, damit Geld zu verdienen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also auch Medien laufen in der Regel nach dem Marktmodell. Das gilt für individuelle Fotografen, Fotografinnen, Journalisten, Journalistinnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und die haben halt unterschiedliche Wege eingeschlagen, um das zu machen. Also man kann tatsächlich unterscheiden zwischen der Dokumentarfotografie, der journalistischen Fotografie und der Kunstfotografie. Und da gelten auch unterschiedliche Standards. Das ist mir auch wichtig, das zu beleuchten. Also als Medienethiker habe ich jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger und sage, das dürft ihr alles nicht und das ist alles ganz schlimm und das ist ganz böse, sondern es gibt ja zu Recht die Kunstfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, das Zensurverbot bis zu gewissen Grenzen. Natürlich gibt es pornografisches Material, was Kindern und Jugendlichen nicht zur Verfügung gestellt werden sollte. Der Umgang mit nationalsozialistischen Symbolen ist ein Problem. Gewalt ist ein Problem. Das ist so alles sicherlich der Fall. Aber die Kunst darf aus meiner Sicht im Gegensatz zur journalistischen Fotografie oder auch zur Dokumentarfotografie sicherlich ein Stück weit mehr die Grenzen ausreizen, bis zu gewissen Grenzen, das ist vollkommen klar, weil natürlich die Kunstfreiheit ein extrem wichtiges Gut ist und die Kunst neben der reinen Unterhaltungsfunktion zusätzlich auch einen gewissen aufklärerischen, kritischen, dokumentarischen Anspruch erhebt. Das sollte Journalismus auch leisten, aber ich finde es eben auch gut, wenn damit ein Stück weit spielerisch, künstlerisch die Grenzen auch ausgereizt werden, weil das ja wiederum für Diskurse wichtig ist, die für eine öffentliche demokratische Gesellschaft, wie so schön heißt, vom Typ der Bundesrepublik Deutschland elementar sind. Und wenn da eben Kunst eingeschränkt wird und wenn Künstlerinnen und Künstler verhaftet werden, wenn nicht demonstriert werden darf und wenn nicht protestiert werden darf, dann läuft einiges schief. Also insofern wünsche ich mir da den Diskurs, was nicht bedeutet, dass eben alles gezeigt werden darf.
Ja, wir reden jetzt schon viel von den Grenzen, die man nicht überschreiten sollte in verschiedenen Teilbereichen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht, dass Sie mal noch mal klar machen, was Bilder eigentlich für Vorteile haben gegenüber Text. Also sind sie nur eingängiger oder sind das einfach andere Darstellungsweisen oder was macht Bilder so mächtig?
Ja, da fangen wir mal ganz vorne an, denn bevor wir tatsächlich sprechen können, können wir uns ja mit Bildern, in Bildern, mit einer Bildumgebung orientieren, und vor dem Spracherwerb ist der Bilderwerb da. Das heißt, wir orientieren uns an dem, was eben die Umgebung so bietet, und das bleibt das Leben lang auch so, und alles andere, was irgendwie mit Sprache zu tun hat, ist ja dann schon schwieriger. Es gibt ja dann komischerweise noch Fremdsprachen, die sind dann auch wieder schwierig. Es gibt da ganz viele Missverständnisse, die in sprachlichen Auseinandersetzungen, Dialogen stattfinden können, und diese permanente Bilddurchflutung, aber natürlich auch Überflutung führt dazu, dass es das Ganze auch effektiv emotional viel stärker auf uns wirkt. Man spricht ja von der Textbildschere, also wenn das Bild und Text irgendwie nicht zusammenpassen. Und gleichzeitig ist es aber so, ist, dass meistens die Bilder emotional auch stärker wirken. Also in so einer klassischen ARD-Tagesschau-Sendung ist es ja oft so, dass so eine Text-Bild-Schere vorhanden ist, weil eben die Bilder nicht zu dem Beitrag passen. Es gibt zu wenig Inhalt für zu viel Sendezeit und dann wird das durch Bilder gefüllt, wo Journalistinnen und Journalisten filmen, wo der Kronleuchter gezeigt wird, Archivbilder gezeigt werden und der Inhalt über das Wort transportiert, bleibt vielfach gar nicht hängen, weil einfach diese Emotionalität der Bilder, teilweise sind das auch Schlüsselbilder, Formen symbolischer Politikinszenierungen, vorfahrende Limousinen, händeschüttelnde Politiker, diese Standardbilder, die wir alle kennen, da ist man so eingelullt, das guckt man sich an, das ist man gewohnt, das ist ritualisiert. Man kann sich aber tatsächlich dann hinterher weniger den Text, den Inhalt, die Bezüge, die Argumentation merken, aber die Bilder bleiben hängen und das gilt eben für viele andere Schlüsselbilder auch. Wenn ich Sie frage, wo waren Sie am 11. September 2011, dann werden Sie sagen, was da gewesen ist. Wenn ich Sie frage, was war, als Sie den Artikel XY gelesen haben, dann werden Sie heftig nachdenken. Und mir geht das auch so, weil letztendlich natürlich das, was über Schlüsselbilder, auch über ja, Medienereignisse hängen geblieben ist. Also ich gehe ja jetzt schon stramm auf die 60 zu und reflektiere ja auch mit meinen Studierenden, was sind so die Bilder. Und ich erinnere mich tatsächlich an die erste Mondlandung, da war ich 5 Jahre alt. Ich erinnere mich an die Fußball-Weltmeisterschaft 1974, wo ich im zarten Alter von 10 Jahren mit einer Deutschlandflagge, was mir heute noch peinlich ist, da durch die Gegend gerannt bin und bis hin, wie gesagt, zum 11. September, was sicherlich das letzte elementare Medienereignis im Fernsehen gewesen ist, sind das einfach solche Momente, die bei einem hängen bleiben. Und das ein Stück weit zu sortieren und einzuordnen und diese wirklich Wucht der Bilder zu reflektieren, das fand ich sehr spannend in diesem Buch.
Und inwieweit ändert sich dieses Verhältnis? Also heute kann ja jeder publizieren. Instagram ist ein Medium, das nun extrem bildlastig ist. Hat die Macht der Bilder noch zugenommen oder ist sie aber auch zugleich, weil es eben jeder kann, offener geworden?
Ja, fangen wir mit dem Positiven an. Also grundsätzlich ist es natürlich großartig, dass durch die neuen Medien, die Kanäle, das Internet die Möglichkeit zur Partizipation vorhanden ist. Man spricht ja so gerne von Prosumern, also Produzenten, Konsumenten sind ein und dasselbe. Wir können uns alle nicht nur via Zoom, sondern auch über Facebook, Twitter, Instagram, YouTube können wir uns artikulieren und das ist ja auch Ergebnis dieses Gespräches, dass diverse Kanäle versorgt werden, so ein paar Schriftkanäle am Rande, aber in erster Linie, obwohl ich hier gar nicht viel visuell zu bieten habe, ist das Ganze natürlich dann auch ein Stück weit visuell da und hat dann hoffentlich auch eine positive Wirkung. Also das Positive ist, es können sich ganz viele melden und artikulieren, aber natürlich kann auch massiv manipuliert werden. Das ist keine neue Entwicklung. Also immer schon haben Fotomodelle auf Zeitungen gerne die Möglichkeit genutzt oder die Manager oder Herausgeber dieser Zeitungen natürlich Muttermale, Narben, Falten, alles, was dem Schönheitsideal entgegentrifft. Also auch, wenn man jetzt Corona-Diät gemacht hat, also 5 Kilo zugenommen hat, wie so die allermeisten, ist es digital überhaupt kein Problem, das wegzufiltern, wegzuwischen. Und dadurch passiert natürlich eine ganze Menge. Und wenn Sie da als Influencer, Influencerin auf Instagram oder wo auch immer aktiv sind und die ganze Zeit sich da verhübschen, und künstlich optimieren, dann macht dieses Schönheitsbild natürlich für die normal proportionierten und aussehenden Menschen vielleicht den Eindruck, ich muss auch unbedingt so werden. Und das ist mein großes Vorbild. Und im schlimmsten Falle fangen die dann an, sich operieren zu lassen oder zu hungern oder sonst irgendwas zu machen. Also das ist, wie gesagt, einerseits großartig. Umso mehr Leute sich beteiligen, umso besser. Aber natürlich werden solche Dinge in erster Linie auch kommerziell genutzt, um zu manipulieren, um zu fälschen, um zu täuschen. Und da ist es eben wichtig, aus einer normativen Perspektive da letztendlich auch ja, kritische Akzente zu setzen.
Glauben Sie denn, dass das in den Griff zu kriegen ist? Also die übliche Frage nach Kulturpessimismus oder ob man doch irgendwie eher darauf setzt, dass wir mit guten Regelungen und mit viel Medienkompetenz quasi das beherrschen können, das kontrollieren können? Oder sehen Sie da eine Gefahr?
Also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ich sehe die Hauptgefahr tatsächlich an der Menge von Informationen. Das gilt für Wort wie Schrift insgesamt. Also wir sind bombardiert von Meldungen. Georg Frank hat das sehr schön in seinem Buch Ökonomie der Aufmerksamkeit klar zum Ausdruck gebracht. Wir wissen ja kaum, wie wir uns in dieser Flut von Meldungen, Bildern, Eindrücken letztendlich verhalten sollen. Es sind ja auch die Zeiten vorbei, wo man diese gemeinsamen Erlebnisse hatte. Also das berühmte Lagerfeuer des Fernsehens, die ARD-Tagesschau oder Wetten, dass diese gemeinsamen Erlebnisse, wo vielleicht die ganze Familie oder der Freundeskreis ein gemeinsames Erlebnis hatten, die sind lange vorbei. Heute Abend, wenn Deutschland Fußball spielt, dann werden ganz viele sich dieses Fußballspiel angucken und morgen wird darüber gesprochen und auch über die Bilder gesprochen. Aber in der Regel hat jeder so seine eigene Mediennutzung, auch seine eigene Filterblase. Wir sind ja auch massiv beeinflusst über Algorithmen, über gezielte Werbung, die jetzt nicht mit Streuverlusten arbeitet, als wenn ich in der Innenstadt an einer Litfaßsäule vorbeigehe und es wird auf ein Klassikkonzert hingewiesen, was mich so überhaupt nicht interessiert, sondern ich werde letztendlich durch mein eigenes Kauf- und Konsumverhalten natürlich professionell quasi angeleitet oder motiviert, mir gewisse Produkte zu kaufen. Ob das jetzt bei Amazon ist oder über irgendwelche anderen Kanäle. Also wenn ich einmal gegoogelt habe nach einem Haarwuchsmittel, dann wird mir dieses Haarwuchsmittel auch dann noch verkauft werden, wenn meine Haare schon gar nicht mehr da sind, weil ich einmal da diese Spuren hinterlassen habe. Und das sind natürlich schon Probleme, die ich sehe, dass es eine gewisse Fremdheit geht. Sie hatten von Medienkompetenz gesprochen. Man spricht ja heute von digitaler Souveränität. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht ist natürlich, wer kontrolliert die Plattformen? Also die Plattformen, die ja angeblich nur die Bühne zur Verfügung stellen für den Content, für die Inhalte, die verdienen ganz viel Geld daran, dass wir eben sehr freizügig unsere Daten auf Instagram, Google, YouTube, wo auch immer hinterlassen und machen da ganz viel, vor allem ganz viel Geld damit, sind gleichzeitig aber auch gar nicht so traurig, wenn da viele negative Dinge wie Shitstorm, wie Hate Speech landen, weil das erzeugt Traffic, wie man neudeutsch sagt, also viel Resonanz, viel Austausch, viel Empörung, viele Klicks. Es gibt dieses Phänomen des Clickbaiting, also dann wird irgendwie in der Überschrift was erzählt, garniert mit einem reißerischen Foto und man klickt dann drauf und merkt, also die Substanz dieser Schlagzeile hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Das sind alles so Formen, die sind sehr, sehr problematisch und es ist extrem schwierig, diese Datenmengen und diese Massen an Informationen zu erfassen und bis heute ist unklar, wer letztendlich das Ganze kontrollieren soll. Natürlich versuchen teilweise die Anbieter selber, also auch Google ist da selber sehr aktiv. Die versuchen selber, weil sie natürlich Angst haben, dass ihre eigene Reputation gestört wird, dagegen auch vorzugehen, teilweise auch mit Technik, mit Algorithmen und ähnlichen Dingen. Aber meine Befürchtung ist, dass diese Unmengen an Informationen, an Bildern und an Texten überhaupt nicht bewältigt werden können. Und das Schlimmste ist, dass das, was einmal im Netz ist, ja im Grunde genommen ewig zur Verfügung steht. Auch wenn es dann mal wieder gelöscht wird, wenn es einmal quasi zwischengespeichert wird, kann man es immer wieder eingeben, man kann es verändern, man kann es manipulieren. Und das sind genau die Fragen, die mich persönlich bewegen.
Sie haben am Anfang eben auch gesagt, dass dieses Thema Manipulation, Deepfake, also diese, das wird ja, das Rad wird ja gerade noch weiter gedreht. Das heißt, auch für den einzelnen Nutzer ist es immer schwieriger, überhaupt noch Kategorien zu finden, wie er beurteilen kann, ist das jetzt ein echtes Bild oder nicht. Mein Eindruck ist eben, das Problem wird dadurch eigentlich noch größer. Was für Möglichkeiten haben wir denn? Also es gibt zwar ein paar Initiativen, aber wie schätzen Sie das ein, wenn Sie eben dieses breite Feld des Bildes betrachten?
Ja, auch da kann man natürlich das Ganze historisch sehen. Das ist kein neues Phänomen. Also die berühmten Stalins Retuschenbilder, wo der politische Gegner wegretuschiert wurde, im schlimmsten Fall hinterher sogar umgebracht wurde. Das sind Dinge, die sind teilweise jetzt um die 100 Jahre alt. Und natürlich haben sich die Techniken professionalisiert, auch im bewegten Bild. Also ein schönes Beispiel ist ja der Film Forrest Gump, großartiger Film, wo in der ersten Szene die Feder schon computergeneriert ist, bis zum berühmten Handschlag zwischen dem verstorbenen Präsident Kennedy und dem Schauspieler Tom Hanks, wo auch schon Lippenbewegungen manipuliert worden sind, aber eben sehr aufwendig. Das ist inzwischen relativ unproblematisch und einfach zu machen. Ich hatte ja schon berichtet, in Erlangen gibt es ja Informatiker, die haben genau diese Technik entwickelt, wo dann zum Beispiel das Gesicht von Donald Trump, von Obama oder von Biden zu sehen ist. Und man kann dann in Echtzeit die Mundbewegungen des Menschen, der gerade redet, dann reinkopieren in das Gesicht des Politikers. Und wenn man dann noch einen guten Stimmenimitator hat, dann können da Weltkriege erklärt werden oder irgendwelche anderen Dinge passieren. Und das ist natürlich speziell im Wahlkampf problematisch. Denken Sie an dieses Video von Frau Pelosi, der amerikanischen demokratischen Politikerin, was einfach zu langsam gezeigt wurde und wo man den Eindruck hatte, die Frau ist irgendwie körperlich angeschlagen, ist krank oder besoffen. Also mit solchen ganz perfiden Dingen wird gearbeitet und das kann natürlich jetzt im schlimmsten Fall demokratiezersetzend sein, wenn mit solchen Dingen gearbeitet wird. Es hat vor vielen, vielen Jahren schon Bilder gegeben, da wurde John Kerry, der amerikanische Politiker, und Jane Fonda, die wurden da zusammen auf ein Bild gemacht als Gegner des Vietnamkrieges. Die waren zwar beide gegen den Vietnamkrieg, haben sich aber nie getroffen und trotzdem wurde zu Wahlkampfzwecken da eine Kombination hergestellt. Und das läuft natürlich heute viel besser, viel professioneller und eben auch im bewegten Bild. Und auch das macht mir natürlich Sorge. Natürlich kann man das filtern. Natürlich gibt es da Bildforensik. Es gibt auch Informatiker, die in der Lage sind, auch mit digitalen Bildern herauszubekommen, sind die echt, sind die manipuliert, das kann man machen. Aber auch hier gilt, das Verfahren ist aufwendig, die Technik ist zwar da, aber angesichts der Vielfalt kaum optimal einsetzbar.
Was sind denn unter diesen Bedingungen so wirklich klassische ethische Werte noch wert, im wahrsten Sinn des Wortes? Also was verstehen wir dann unter Authentizität, unter Wahrheit? Bleibt das Bestreben danach auch das Einzige, was wir verfolgen sollten, oder verändert sich da was?
Ja, es wäre ja schlimm, wenn ich als Medienethiker quasi den Ast, auf dem ich sitze, absägen würde und sage, auf gar keinen Fall. Nein, die Werte bleiben tatsächlich, aber eben als regulative Idee. Also Medienethik sieht ja vor, man hat unterschiedliche Ebenen, auf denen Diskurse geführt werden. Man hat die abstrakten ethischen Dimensionen, ich sage mal gerne so die Erzengelperspektive. Wie sollte eine Welt sein, wenn wir uns eine Welt backen könnten? Ne, da ist natürlich Liebe, Freiheit, Toleranz, Respekt, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Authentizität, all das sind natürlich Werte, die sind wichtig, die sollte man auch im Hinterkopf behalten. Man sollte natürlich als Mensch, ganz pathetisch formuliert, sich möglichst so verhalten, aber dann gibt es eben andere Ebene und da ist man sehr schnell in dieser Praxisebene, wo man feststellt, der Mensch ist kommerziell orientiert, was völlig legitim ist. Der Mensch ist gegebenenfalls auch egoistisch und gegebenenfalls auch eitel, was ja auch dazu führen kann, dass man Bilder von sich selber verhübscht. Und wir leben, das habe ich eben schon mal gesagt, natürlich in einer kommerziellen Welt, was auch vollkommen in Ordnung ist, wo es aber auch darum geht, ja, Erträge zu generieren, optimal rüberzukommen. Das gilt für die Selbstoptimierung jedes Einzelnen, aber es gilt natürlich auch für Unternehmensprodukte aller Art. Also all das ist legitim und ist Konsequenz. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist sinnvoll, an diesen Werten festzuhalten. Man sollte auch gucken, dass man Spielräume entwickelt, um letztendlich Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Authentizität zu bewerkstelligen, muss aber eben auch auf einer weiteren Ebene zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer Welt mit all diesen Mängeln leben, die ich gerade skizziert habe, und muss eben versuchen, dann zum Beispiel dieses Spannungsfeld zwischen kommerzieller Werbung auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch eine Form von, wenn ich jetzt auf Werbung und Körpermaße zurückkomme, auf Wahrheit oder Authentizität und Wahrhaftigkeit zu sprechen komme, wo ich dann sage, ich muss eben nicht das Hungerhaken-Model, was da faltenfrei mit dem optimalen Körperauftritt in der Werbung haben, sondern ich könnte mir, wie zum Beispiel das Unternehmen Dove, eine Kosmetikfirma, es vor vielen Jahren gemacht hat, ja auch durchaus mal auf die Idee kommen, vielleicht mit normalen Proportionen, mit Menschen unterschiedlichen Alters zu werben und da vielleicht auch eine Nische zu finden, wo dann das Vertrauen der Konsumenten und Konsumentinnen eben größer ist, als wenn ich die immer gleichen weich gezeichneten und schön gezeichneten und veränderten Models sehe. Also das wären so Formen der Wertevermittlung, die ich passend und angemessen finde. Und da gibt es auch eine ganze Reihe Initiativen, die das verfolgen.
Genau, Sie haben gerade schon das Stichwort Vertrauen genannt, weil bei Bildern ist ja wirklich speziell, dass man, wenn man ein Bild sieht, dem Bild vertraut, dass es die Realität vielleicht irgendwie unmittelbarer widerspiegelt als ein Text, der ja doch irgendwie abstrahiert ist und reflektiert. Und was macht das mit dem Menschen, wenn dieses Vertrauen jetzt so verloren geht durch die vielfältige Manipulation im Politischen oder im Ökonomischen?
Ja, man spricht da gerne von Authentizitätsillusion. Also man hat tatsächlich das klassische Beweisbild. Man sieht das ja, was da zu sehen ist. Und man weiß in den allermeisten Fällen eben nicht, dass der Hintergrund da verhübscht worden ist oder dass da vielleicht das Auto rausretuschiert worden ist oder neben der Bundeskanzlerin eben der Bodyguard verschwunden ist, damit die Kanzlerin da in vollem Glanze erstrahlt. Das weiß man eben nicht. Und man ist dann vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht, wenn man damit konfrontiert wird, wie das Bild wirklich ist. Das fängt ja ganz banal im Urlaubsprozess Prospekt an, wenn man da vorfährt an den Urlaubsort und da ist eben nicht die Oase mit Palmen, sondern da sind da vielleicht ein paar Laternen und es ist eine Hauptverkehrsstraße, an der man da Urlaub macht und nicht der Meerblick, der da eben künstlich reinretuschiert wurde. Das ist in der Tat natürlich ein Problem und das kriegt man eigentlich nur dadurch in den Griff und indem man tatsächlich eine Form von Regulierung auch betreibt. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die sagen, wenn Bilder verfremdet bearbeitet werden, dann muss ein berühmtes M, nicht für Manipulation, sondern Montage, drangehängt werden. Aber auch das ist illusorisch. Also gucken Sie sich eine normale Ausgabe des Focus oder der Bild-Zeitung an. Da haben Sie auf einer Seite 15 Meldungen. Gucken Sie sich eine Yellow Press Ausgabe an, also nicht nur Spiegel, auch Frau im Spiegel lesen und Frau im Spiegel, die aktuelle InTouch, wie immer diese Dinger da heißen, das sind natürlich alles Montagen, da werden teilweise Bilder gezeigt, wo Kinder reinretuschiert werden, da stehen zwei Personen nebeneinander, die nie nebeneinander gestanden haben. Sogar der Presserat hat ein Stück weit kapituliert vor Jahren, hat schon gesagt, den glaubt sowieso kein Mensch. Trotzdem gilt das als Journalismus, der da betrieben wird. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. Und Sie haben ja eben schon Medienkompetenz benannt als Kategorie. Eine Lösung könnte eben auch sein, dass man das zusätzlich tatsächlich im Unterricht stärker problematisiert. Also ich bin natürlich nicht mehr so nah am Unterricht und meine Söhne sind inzwischen schon über 30, sodass ich das also nur noch aus zweiter und dritter Hand teilweise mitbekomme, was im Unterricht läuft. Aber Bildkompetenz, Medienkompetenz in Bezug auf ja nicht nur Werte, sondern auch auf technische Möglichkeiten, solche Dinge zu erkennen und mit Beispielen zu arbeiten, wo eben manipuliert wird und sich selber Gedanken zu machen über das eigene Selbstwertgefühl, Körperbild und all diese Dinge. Das finde ich gerade jetzt zum Beispiel für Zielgruppe von Schülerinnen und Schülern in der Pubertät immens wichtig. Und da könnte, glaube ich, die Schule, ne, klassisches Fach Medienkompetenz, vielleicht noch eine Menge leisten.
Abgesehen davon fehlen uns vielleicht auch noch mehr öffentliche Orte, wo wir solche Themen neu diskutieren? Also brauchen wir Orte, wo wir genau diese ethischen Fragestellungen öffentlich reflektieren? Ich habe immer den Eindruck, das passiert auf der einen Seite an der Uni, aber selten in Unternehmen, selten. Es gibt manche Zeitungen, die haben Kodizes erarbeitet, aber ich sag mal, es passiert doch relativ selten. Braucht es mehr solcher Räumlichkeiten, wo das geschieht?
Also Räume haben wir ja genug. Sie haben ja einige schon genannt. Natürlich haben wir die Bildungsstätten und neben den Universitäten, neben den Schulen auch den Kindergärten. Da geht es ja auch schon um Bilder, da geht es ja auch um Konkurrenz, da geht es ja auch um zum Beispiel Kinder, die Markenprodukte sich leisten können oder die Eltern können sich die leisten und andere eben nicht. Da geht das ja schon los mit dieser Konkurrenz und da geht es um Schönheitsideale und all diese Dinge. Ich glaube nicht, dass die Räume fehlen. Ich mache natürlich auch viel im Bereich politische Bildung, VHS, Bildungsträger aller Art und da ist auch eine große Resonanz, nicht nur wegen mir oder durch mich, sondern da sind ganz viele aktiv in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt auch eine ganze Reihe Medien-Selbstkontrollinstanzen, die ich auch in meinem Buch Bildethik erwähne und noch stärker im Band Medienethik. Es gibt die Landesmedienanstalten, es gibt den Werberat, es gibt den Presserat, es gibt den PR-Rat. Es gibt eine ganze Reihe von auch durchaus kommerziellen Initiativen, auch von Super RTL und anderen, die sich kritisch auch mit Werbung und solchen Aspekten auseinandersetzen. Also ich glaube nicht, dass wir zu wenig Foren haben, wo dieser Austausch ist, aber Sie haben ja schon zu Recht gesagt, auf Unternehmensebene ist das vielleicht für den einen oder anderen ein Luxus, der dann entsteht, wenn es dem Unternehmen vielleicht wirtschaftlich gut geht. Da kann man dann auch stärker eine Fortbildung machen, dann kann man sensibilisieren, da kann man Diskursräume schaffen und all diese Dinge. Und ich bin selber aber auch nicht so blauäugig, dass ich sage, die Unternehmen werden es richten. Man muss auch ein Stück weit Druck machen. Und was ich erfreulich finde, dass tatsächlich da jetzt auch Druck gemacht wird auf Medienkonzerne wie Google, wie Facebook und andere, weil zum Beispiel ein Herr Mark Zuckerberg sich ja jetzt mehrfach rechtfertigen musste vom Europäischen Parlament, aber auch in den USA, wenn da tatsächlich datenschutzrechtliche Probleme existieren, wenn da Falschmeldungen kursieren in Wort und Bild. Und insofern würde ich rein egoistisch, strategisch es jedem Unternehmen empfehlen, dadurch sehr sensibel umzugehen mit Daten in Wort und Bild und mit Fälschung und Manipulation, weil das, Sie haben ja auch Vertrauen genannt, was Reputation betrifft, im Grunde genommen elementar ist für das, was dann auch den kommerziellen Erfolg bedeutet. Also insofern aus Eigeninteresse und nicht nur moralischer Weisheit sollten Unternehmen in der Lage sein, genau diese Dinge auch zu reflektieren.
Glauben Sie denn, dass es so eine Art objektive Grenzen gibt für das, was erlaubt sein sollte? Oder dass es sehr so fluide ist, wo man quasi die Grenzen steckt? Also wenn man zum Beispiel auf Facebook sieht, dass eine Freundin ihre kleine Tochter in einem ganz lustigen Faschingskostüm da zur Schau stellt und man selber hat totales Bauchgrummeln bei der ganzen Geschichte, versucht es vielleicht für sich selber noch irgendwie moralisch, ethisch zu begründen, aber der andere reagiert darauf ganz anders, mit ganz anderen Argumenten. Also kann man da objektive irgendwie Pflöcke einhauen oder ist es schwierig?
Also mit dem Begriff Objektivität habe ich grundsätzlich meine Probleme, auch Neutralität. Das ist ja nicht so. Wir haben alle Interessen, wir haben Präferenzen, wir haben persönliche Vorlieben und daran orientiert sich unser eigener Medienkonsum, womit wir uns überhaupt beschäftigen, wie wir eben auch mit Bildern oder auch mit anderen Menschen umgehen. Also Objektivität ist aus meiner Sicht hochgradig problematisch. Und im Umgang mit Bildern gilt natürlich, dass das Motiv, die Kameraeinstellung, die subjektiven Präferenzen immer wichtig sind. Was Sie angesprochen haben, ist im Grunde genommen dieses Privacy-Paradox, wie das so schön heißt. Wir wissen alle, dass Datenschutz wichtig ist. Wir wissen alle, dass das, was jetzt im Netz ist, für ewig verfügbar ist. Und erlauben Sie mir da so ein kleines Gedankenexperiment, wenn ich mich jetzt begeistert, frisch verliebt mit meiner Freundin am Strand zeige und das dann über alle Kanäle im Internet poste, diese Beziehung aber in kürzester Zeit auseinanderbricht und diese Bilder aber immer noch da sind, dann war das vielleicht nicht so eine gute Idee, diese Bilder reinzubringen. Und Sie können das natürlich auch noch weiter machen, indem der Grad der Verliebtheit dann vielleicht noch freizügig im Netz gezeigt wird, ist es nochmal eine Spur problematischer. Und auch da gibt es ja Horrorerfahrungen, dass dann irgendwelche intimen Bilder von ehemaligen Liebhabern dann auch ins Netz gestellt werden. Also insofern ist es tatsächlich elementar wichtig, da sehr, sehr zurückhaltend zu sein. Und da greift, glaube ich, auch diese Metapher vom World Wide Web, was einmal quasi in der Weltöffentlichkeit ist, ist für alle Zeiten da. Man sollte sich selber Gedanken machen, auch wenn man vielleicht bequem ist, auch wenn man vielleicht eitel ist, auch wenn man vielleicht sich über den Zuspruch freut, der Leute, die dann diese Bilder von den eigenen Kindern zum Beispiel bewundern. Vielleicht ist es ja dann doch eine gute Idee, nicht diese Kinderbilder zu zeigen, weil vielleicht die Kinder das in 5 Jahren, wenn sie dann nackt am Strand zu sehen sind, nicht mehr ganz so lustig finden und gegebenenfalls diese Bilder auch in falsche Hände geraten. Also um Ihre Frage zu beantworten, da ändern sich natürlich auch Sensibilitäten. Also die MeToo-Debatte zum Beispiel hat ja auch eine ganze Menge bewegt. Und wenn Sie sich Aufnahmen von nackten Kindern am Strand in den 60er, 70er Jahren am FKK-Strand anschauen, die damals bedenkenlos gezeigt wurden und Bilder, die jetzt nicht mehr gezeigt werden, weil eben die Problematik Kinderpornografie und Ähnliches da ist, da sieht man, dass sich solche Dinge verändern. Und zwar in zwei Richtungen. Einerseits wird die Gesellschaft aus meiner Sicht zu Recht immer liberaler, was ja sehr positiv ist, also dass man da jetzt nicht irgendwelche antiquierten Moralvorstellungen hat oder Vorstellungen von Sexualität. Erlauben Sie mir ein Beispiel, ein Zitat, was ich mal toll finde. Elisabeth Beck-Gernsheim, Familiensoziologin, hat gesagt, früher gaben die Frauen Hoffnung auf, heute geben sie die Ehe auf. Das ist ein tolles Beispiel, weil früher die Ehescheidung, wie auch das uneheliche Kind, total verpönt war. Und dann haben die Frauen, weil sie natürlich auch wirtschaftlich abhängig waren vom Mann, lange durchgehalten, haben sich nicht scheiden lassen. Bis dass der Tod euch scheidet, war da die Norm der Kirche und anderen. Und inzwischen sieht man das anders. Also wenn der Mann nichts taugt, dann gibt es gute Gründe zu sagen, ich lebe alleine oder suche mir einen anderen Partner oder eine Partnerin. Das finde ich ist die positive Variante. Handlungsautonomie, Konsumentensouveränität, eigene Entscheidungsfreiheit. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch wichtig, sich tatsächlich Gedanken zu machen. Sie haben das ja selber gesagt, gerade in Ihrer Frage, dass im Grunde genommen eben reflektiert wird, was sind die Folgen? Was sind die Folgen der Bilder, die ich heute ins Netz stelle, für mich selber, für die, die auf diesen Bildern zu sehen sind? Und wie sind diese Folgen vielleicht in 2, 5 oder 10 Jahren? Und das zu reflektieren und dann lieber zu sagen, nee, ich verzichte darauf, ich zeige vielleicht in geschlossenen Räumen meinen Freunden, meinen Verwandten, der Gruppe, wo ich das Vertrauen habe, dass da kein Schindluder getrieben wird, den zeige ich diese Bilder. Das finde ich völlig in Ordnung. Das kann man machen. Also ich finde eine Öffnung, eine Liberalisierung, auch eine Form von Selbstdarstellung völlig in Ordnung. Das kann man gerne machen. Aber man muss immer sich Gedanken machen. Ich wiederhole mich da, das, was einmal im Netz ist, ist im Zweifelsfalle für alle Ewigkeiten drin. Und da sind eben die Nebenwirkungen und die Risiken gegebenenfalls stärker als das vermeintlich positive Gefühl, jetzt irgendwie was Schönes zu zeigen.
Wenn Sie sagen würden, so, was wären Ihre Wünsche oder Vorstellungen, was müsste sich in Bezug auf die Plattform eben ändern? Wo würden Sie sagen, was wäre da vonnöten, um diesem Schutz des Persönlichen, der Personen besser nachzukommen?
Also es braucht Regulierung. Jetzt bin ich aber auch kein großer Fan davon, der sagt, der Staat muss das unbedingt machen. Also wir haben ja mit Zensur, mit Gleichschaltung, in Anführungsstrichen, mit staatlicher Kontrolle, nicht nur wir, die Deutschen, sondern natürlich auch viele andere Länder, keine gute Erfahrung gemacht. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass für mich die Kunstfreiheit ein hohes Gut ist, auch das Zensurverbot ein hohes Gut geht. Aber wenn sich jemand eben bereichert an den Daten von anderen, also diese berühmten Datenkraken, die es mit dem Persönlichkeitsrecht, mit dem Datenschutz oft eben auch nicht so genau nehmen und die sich eben freuen über Formen von nicht wahrhaftigen Diskursen, weil das eben Klicks generiert, die müssen natürlich zur Verantwortung gezogen werden. Ob das jetzt der Staat macht, würde ich nur begrenzt so beantworten. Natürlich muss der Staat einen juristischen Rahmen vorgeben. Ich würde aber tatsächlich stärker auf den Bereich der Medienselbstkontrolle setzen. Aber auch da muss das Ganze professionalisiert werden. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel diese Unternehmen verpflichtet werden, auch selber Ressourcen und Mittel zur Verfügung zu stellen, die da letztendlich produktive Arbeit machen. Es gibt ja diesen Horrorberuf, vielleicht haben Sie den Film gesehen, die sogenannten Cleaner. Das sind also Menschen, die den ganzen Tag sich nur Horrorbilder angucken, also Kinderpornografie, Gewalt und all diese Dinge, die dann selber psychisch komplett verstört sind, weil die den ganzen Tag sich nur den Müll anschauen und dann entscheiden müssen, darf das gezeigt werden, darf das nicht gezeigt werden. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber es muss irgendwie Mechanismen der Kontrolle geben. Das kann auch eine technische Kontrolle sein, so wie man das aus dem Hate-Speech-Bereich bereits ganz gut teilweise in den Griff kriegt. Wenn da gewisse Begriffe auftauchen, dann wird das gelöscht automatisch. Das ist bei Bildern ungleich schwieriger. Also ein Beispiel wäre das Bild von Kim Puck, was wir alle kennen, 1970, das Mädchen, was von den Napalmbomben flieht, im Alter, ich glaube, von 10 Jahren, nackt da unterwegs ist. Das ist bei Facebook rausgeflogen. Warum? Es wird ein nacktes Mädchen gezeigt und dann fliegt das eben raus, weil es ist ein nacktes Mädchen. Dieses Bild ist aber immens wichtig, um den Vietnamkrieg zu verstehen. Das Mädchen selber, was inzwischen eine erwachsene Frau ist, und auch der Fotograf, der sie damals fotografiert hat, aber auch beschützt hat und sie versorgt hat, die beiden sind bis heute unterwegs gegen Krieg und machen da eine sehr produktive Politik und Aktionen. Und da sieht man also, dass es natürlich nicht ausreicht, da einfach Bilder, wo nur Nacktheit von Kindern zu sehen ist, rauszufiltern, sondern da ist es eben wichtig, diesen Kontext zu erfassen. Das wiederum ist aber extrem schwierig. Das ist technisch nicht zu leisten. Das kann man tatsächlich nur durch aufwendige Verfahren bewerkstelligen. Aber ich denke, die Kosten, die Mühen, die Arbeit lohnt sich. Und wenn eben die Plattform, und das sage ich so ein bisschen, ich glaube, auch realistisch, nicht in der Lage sind, dieses Problem ein Stück weit in den Griff zu kriegen und da dauernd durch Falschmeldungen manipulierte Bilder, ohne dass das kenntlich gemacht werden, weiter ihr Geschäftsmodell sehen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwann Probleme haben. Ich bin auch optimistisch, dass die Menschen so sensibel sind, dass sie sich dann vielleicht auch andere Formen suchen. Also Facebook beispielsweise hat ja nicht nur an Reputation verloren, sondern auch an Zustimmung in Bezug auf Anmeldungen auf dieser Plattform. Und ich erinnere mich noch gut, dass in meiner Jugend, wenn ich das mal so sagen darf, da solche Anbieter wie StudiVZ, SchülerVZ und andere da waren, wo man auch dachte, die gehen durch die Decke und die wird es ewig geben. Und irgendwann waren die eben weg. Und ich könnte mir bei Facebook vorstellen, wenn die da eben die Probleme nicht in den Griff kriegen, dass sich da die Nutzerinnen und Nutzer auch anderwertig orientieren und dass es alternative Angebote gibt, wo es einen besseren Datenschutz gibt, wo es eine stärkere Kontrolle der Inhalte gibt. Und das ist meine Hoffnung, dass, wie gesagt, dann die Anbieter vielleicht auch selber mal auf den Trichter kommen und sagen, wir müssen da was machen, sonst geht uns irgendwann die Geschäftsgrundlage, nämlich unsere Kundinnen und Kunden, flöten.
Wo sehen Sie die nächsten Herausforderungen oder Probleme im bildethischen Bereich? Also gibt es ein Kapitel, was Sie noch nicht geschrieben haben und wo Sie sagen, so, da müsste man jetzt eigentlich als nächstes hinschauen?
Ja, ich habe im Ausblick ja ein Stück weit auch gesagt, dass natürlich alles, was jetzt mit Digitalisierung sich rasant und neu entwickelt, natürlich einen immensen Stellenwert einnimmt. Ich sage ja meinen Studierenden immer so gerne, ich stamme aus der Kreidezeit, also wo man mit Kreide an die Tafel gemalt hat. Und natürlich beschäftige ich mich mit Social Bots und Algorithmen und auch neuen Techniken dieser Art, muss die jetzt sukzessive aber selber natürlich ein Stück weit begreifen. Und ein aktuelles Problem oder ein aktuelles Feld, was ich jetzt sehe, um es wirklich auch aktuell zu machen, ist das, was jetzt in Wort und Bild bis zur Bundestagswahl im September angeboten wird. Und um da vielleicht ein konkretes aktuelles Beispiel zu nehmen, wenn die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit einer Bildmanipulation da letztendlich die grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock da quasi da so aufstellt, wo dann angebliche Gefahren durch die grüne Politik drohen und dadurch durch eine Anzeige da so ein Bild geschaffen wird von einer Frau, die uns angeblich alles verbieten möchte, dann ist das ein kleines Vorzeichen dessen, was uns da erwartet. Ich befürchte vielmehr, dass tatsächlich mit den Techniken, die ich gerade genannt habe, also dass da irgendwelche Mundbewegungen verändert werden, dass mit Geschwindigkeitsveränderungen gearbeitet wird, dass da wirklich massiv versucht wird, dem konkurrierenden Spitzenpolitiker oder der Spitzenpolitikerin zu schaden, indem einfach manipuliertes Bildmaterial missbraucht wird, um Wahlkampf zu machen. Und selbst wenn solche Sachen dann hinterher richtig gestellt werden, man sagt ja immer so schön, irgendwas bleibt immer hängen, besteht dann auch die Problematik, dass gegebenenfalls Menschen geschadet wird, auch wenn es sich um eine Falschmeldung oder ein falsches Bild handelt.
Mich interessiert nur noch, sehen Sie denn so einen neuen Pictorial Turn oder so eine Hinwendung, dass einfach die Menschen mehr über Bilder jetzt künftig kommunizieren, also noch mehr als vielleicht schon mit dem Aufkommen des Fernsehens oder so passiert ist? Sehen Sie das bei Ihren Studenten, dass die vielleicht keinen ganzen Text mehr lesen können, sondern lieber ein YouTube-Video anschauen, sich lieber mit Bildern beschäftigen als mit dem geschriebenen Wort?
Ja, also ich glaube erstmal, dass die Menschen viel schneller, viel besser Bilder machen, also dass sie selber aktiv sind, weil es einfach ist. Ja, also ich stamme ja tatsächlich, ich gucke ja immer gerne zurück und merke eben erschreckenderweise, wie alt ich geworden bin, weil ich ja eben mit dem Linear-Fernsehen und Fernsehserien der 80er Jahren ja überhaupt keinen mehr erreichen kann. Und ich habe noch fotografiert, da wurden dann Filme rausgenommen, die mussten entwickelt werden. Und heute ist das halt anders. Es ist so einfach, dass permanent und ständig Bilder gemacht werden. Also es werden ja auch gerne mal Vorlesungen abgefilmt oder abfotografiert und Ähnliches mehr. Also man produziert ständig Bilder, weil es nichts kostet und weil es so einfach ist. Das ist schon klar. Der Diskursraum, dass das reflektiert wird, ist, glaube ich, weniger da. Und das, was Sie zu Recht angesprochen haben, dass tatsächlich natürlich das, was solche Bücher, und jetzt nutze ich die Gelegenheit, auch das Buch mal zu zeigen, also solche Bücher, die dann eben auch so dick sind und tatsächlich 300, über 300 Seiten haben, dass die nicht mehr gelesen werden, sondern dass da tatsächlich das in Kurzformaten so stattfindet, die Gefahr ist schon da. Und das merkt man auch, und ich bin ja seit vielen Jahren auch Hochschullehrer, natürlich an den Texten, weil eine Bachelorarbeit, Masterarbeit geschrieben wird und man sucht verzweifelt das Verb oder man merkt, dass es da alternative Rechtschreibreformen der einzelnen Studierenden gibt, die eben nur mit relativ kurzen, knackigen Sätzen und Bildern sich beschäftigen, dann ist das schon bedenklich. Also sich tatsächlich die Mühe zu machen, so ein Buch mal von vorne bis hinten zu lesen, wenn es eben viele Möglichkeiten gibt, das vielleicht in deutlich bequemerer Form zu konsumieren, was da ein bisschen verbreitet wird, ist schwierig. Und ich kriege auch sofort schlechte Laune, wenn die Studierenden dann sagen, lade alle deine Folien hoch und ich gucke das dann durch, oder ich erlebe dann bei Masterarbeiten, dass dann irgendwelche PDFs von mir zitiert werden. Also natürlich freue ich mich, wenn die Studierenden meine Bücher lesen oder auch andere Bücher lesen, Aber man neigt schon dazu, eben nicht mehr so in ganzen Sätzen sich zu informieren, sondern eben bequemerweise durch andere Kanäle. Und das hat natürlich auch für die eigene Struktur, und wenn man so eine Bachelorarbeit 36 bis 40 Seiten oder eine Masterarbeit bis zu 100 Seiten schreiben muss, da merkt man schon, wer regelmäßig sich mit Texten auseinandergesetzt hat und wer vielleicht das, wie gesagt, versucht hat, auf anderen Ebenen zu lösen. Und das kann tatsächlich auch für die Bildung dann auch negative Konsequenzen haben.
Genau, oder bei Jugendlichen, die halt sowieso dann vor allen Dingen viel über Bilder kommunizieren, über TikTok, über Insta. Das sind ja alles auch soziale Medien, die schon wesentlich noch mehr mit Bildern arbeiten als Facebook. Oder da hat man ja schon in den sozialen Medien eine Differenzierung zwischen den fast eher textlastigen und den eher bildlastigen Medien. Also glauben Sie, da gibt es schon noch Verschiebungen, oder da werden uns noch spannende Entwicklungen irgendwie erwarten, oder?
Ja, ich meine, wir haben uns früher Briefe geschrieben, jetzt schreiben wir E-Mails und auf anderen Kanälen, auf Instagram, da muss es auch keine ganzen Sätze geben, da kann man mit Symbolen arbeiten, da wird mit Abkürzungen gearbeitet, das ist eine ganze neue Form, die auch sehr spannend ist von Schriftkultur und Bildkultur, ne, und Memes und GIFs und all diesen Dingen, das hat ja auch durchaus seinen Reiz, das ist sehr schnell und das geht natürlich dann darum, die wertvolle Lebenszeit möglichst komprimiert, spannend und anschaulich und visuell anregend zu machen, aber dadurch geht natürlich der Kontext, der Überbau, der Rahmen auch ein Stück weit verloren und das rächt sich bei Studierenden, wenn die eben zu stark fokussiert sind auf diese Quellen, das rächt sich spätestens, wenn es darum geht, dann dieses fußnotengetränkte Werk mit Zitaten einer Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben. Und das ist schon schwierig und deshalb versuche ich tatsächlich dann auch noch wirklich Bücher zu schreiben, die dann auch in Print erscheinen. Natürlich freue ich mich dann auch, wenn das als PDF oder in virtueller Form gelesen wird. Das ist ja in Ordnung. Man muss ja die Dinger nicht durch tote Bäume ständig durch die Gegend tragen. Man kann ja auch über andere Kanäle Dinge lesen, aber tatsächlich komplette Texte zu erfassen, zu lesen, einen Gedankengang, eine Struktur, all diese Dinge, die eben wichtig sind, auch für die eigene Orientierung zu erfassen, da müssen wir ein Stück weit aufpassen, dass es nicht verloren geht.
Gibt es noch irgendeinen Aspekt, der Ihnen noch auffällt, wo Sie sagen, so, das möchten Sie jetzt noch unbedingt platzieren oder sagen zum Thema Bildethik?
Also ich würde mich einfach freuen, wenn ich Nachahmer gewinne. Also mein Buch soll ja auch ein Stück weit motivieren. Ich konnte ja auch viele Themen wirklich nur anreißen. Also ich habe eine ganze Reihe von Fotografinnen und Fotografen vorgestellt und ich gehe ja jetzt quasi mit diesem Buch auf Tournee, jetzt nicht leider real und in diesen Zeiten schon gar nicht, sondern ich werde natürlich in den nächsten Monaten und Jahren auch meine Lehrveranstaltungen dahingehend gestalten, dass ich sage, ich biete hier Impulse an. Also ich habe mir hier insgesamt, ich muss mal selber gucken, ich glaube knapp 20 Fotografinnen und Fotografen vorgenommen, 22 habe ich hier reingepackt und zu jedem irgendwie so eine halbe Seite geschrieben aus ganz unterschiedlichen Kontexten und da jetzt tatsächlich einzusteigen in die Debatte finde ich sehr schön. Ich habe persönlich so ein Steckenpferd, ich habe ja ein Band geschrieben 2019 über den Bundestagswahlkampf 2017 am Beispiel von Wahlwerbespots, das interessiert mich sehr. Also das ist ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, weil diese ungeschminkte Selbstdarstellung der Parteien und Politiker und Politikerinnen finde ich spannend jetzt auch, weil ich das inzwischen, das wird dann hoffentlich das dritte Projekt zum Thema Wahlwerbespots, das auch mal im Laufe der Zeit zu erleben, wirklich seit Gründung der Bundesrepublik bis zum Bundestagswahlkampf 2021. Wie hat sich das verändert? Wie ist die Form der Selbstdarstellung? Wie nutzen auch Politiker und Politikerinnen die eigenen Kanäle, die eigene Homepage, Instagram und alles andere, um da Werbung in eigener Sache zu machen? Und wie wird das wiederum dann reflektiert und kritisch dargelegt. Das sind einfach so Sachen, die ich spannend finde. Also es geht einem nichts verloren. Und ich würde mich freuen, wenn viele Interesse haben, sich mit den Impulsen, die in diesem Buch drin sind, vielleicht noch weitergehend und tiefergehend zu beschäftigen. Mit meinen Studierenden werde ich das versuchen. Und wenn der ein oder andere das Buch liest und da vielleicht selber Motivation bekommt, dann hat sich das, glaube ich, gelohnt.